Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Positive Arbeitswelten. Der Podcast zu den Themen Employer Branding, Recruiting, Mitarbeiterbindung und Empowerment. Für eine bessere Arbeitswelt für Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon am Ende beide Seiten profitieren. Heute mit dem Thema, wie läuft so ein Employer Branding Projekt eigentlich ab? Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, HR-Expertin, Trainerin und Coach und meine Mission ist es, die Arbeitswelt zu verändern. Also legen wir los, machen wir die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser. Ja, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute geht es ganz konkret um das Projekt Employer Branding. Also wie ist denn da so der Ablauf? Wir haben jetzt ja in den letzten Folgen darüber gesprochen, was ist Employer Branding überhaupt, wofür braucht man es, was ist so das Ziel und ja, welche Herausforderungen haben auch Unternehmen und wieso ist Employer Branding darauf dann die Antwort? Ja, und heute wird es dann ganz konkret, nämlich wie läuft denn eigentlich so ein Employer Branding Projekt ab und ist das dann eigentlich für alles fertig, wenn das Projekt abgeschlossen ist oder geht es dann vielleicht weiter? Ja, wir starten direkt rein. Wie läuft so ein Projekt ab? Also ich würde sagen, so ein Zeithorizont sind, ja, ich denke 6 Monate sollte man dafür auf jeden Fall kalkulieren, plus, minus. Und bevor es überhaupt losgeht, beginnt es mit der Vorbereitungsphase, also mit der Frage, warum machen wir das Ganze überhaupt oder was ist so eigentlich unser Antrieb? Also da ist vor allem auch das Management gefragt. Häufig wird ja so ein Employer Branding Projekt aus der HR-Abteilung, aus dem Recruiting oder aus dem Marketing angestoßen und muss dann natürlich auch durch das Management mitgetragen und abgesegnet werden. Also man braucht auf jeden Fall auch das Management als Sponsor an Bord, sowohl als ja, Vertrauenssponsor mit einer Bereitschaft eben auch genau hinzugucken und auch gegebenenfalls Dinge zu verändern, aber auch ganz konkret Ressourcen-Sponsor im Sinne von dass Mitarbeitende für das Projekt freigestellt werden aus verschiedenen Abteilungen und auch einfach natürlich Budget zur Verfügung gestellt wird, um Kampagnen umzusetzen, um Workshops zu geben, um ja Bilder zu machen zum Beispiel. Das ist natürlich alles sehr, sehr kostenintensiv oder kann kostenintensiv sein, kann auch sehr günstig sein, je nachdem, ob man auch eine eigene Marketingabteilung hat, die das dann auch selber umsetzen kann, ob man so eine Kampagne zum Beispiel, ja, so glamourös aufsetzt oder eher hands-on. Da geht es natürlich dann auch darum, was man als Unternehmen eigentlich aussagen und was passt. Also vielleicht würde so ein Handwerksbetrieb eine andere Kampagne aufsetzen, als das am Ende die Big Five Beratungshäuser machen würden. Aber da schauen wir uns das einfach mal genau an, wie man denn da überhaupt zu so einem Konzept kommt. Also erste Phase ist so die Vorbereitungsphase. Ja, hier entscheidet sich auch in der Vorbereitungsphase, ob man mit einem externen Partner zusammenarbeitet. Insbesondere in der Analysephase kann das auf jeden Fall hilfreich sein, weil es doch manchmal auch gut ist, wenn einfach jemand Anonymes oder sagen wir Unabhängiges eine Analyse durchführt in Form von Befragungen oder von Interviews, wo vielleicht dann auch andere Antworten gegeben werden, als wenn das der Vorgesetzte selber macht oder die HR-Abteilung, die dann am Ende des Monats wieder das Gehalt zahlen soll. Da sind die ein oder anderen dann doch auch etwas zurückhaltend mit ihrer Kritik oder mit Hinweisen, wo es vielleicht nicht so rund läuft. Und daher kann es da eben auch wirklich hilfreich sein, sich externe Unterstützung dazu zu holen oder auch später in der Konzeptphase, je nachdem, ob es eine eigene Marketingabteilung gibt und ob die auch überhaupt Ressourcen haben, um eine ganz neue Kampagne aufzusetzen oder ob die nicht sowieso schon Land unter haben und so viel zu tun haben mit dem Daily Business. Da kann es einfach auch hilfreich sein, sich Marketingagenturen dazu zu holen oder auch auf Employer Branding spezialisierte Agenturen. Da gibt es mittlerweile auch schon Anbieter am Markt. Und dort einfach sich dann zum Beispiel das Marketingkonzept oder das Kommunikationskonzept entwickeln zu lassen. Was das genau alles für Begriffe sind, die ich jetzt hier genannt habe, das schauen wir uns jetzt noch einmal vertiefend an. Wenn eben diese Entscheidung getroffen wurde, arbeite ich mit externen Partnern zusammen oder nicht, ist natürlich auch die Frage zu beantworten, mit welchen internen Kräften arbeiten wir denn da zusammen? Und da würde ich immer das Kernteam mit einer Auswahl aus verschiedenen Abteilungen, aus verschiedenen Bereichen bestücken. Also auf jeden Fall würde ich in das Kernteam jemanden aus dem HR schicken oder aus dem Recruiting, und jemand aus dem Marketing und dann aber auf jeden Fall auch jemand aus den Fachbereichen. Das muss gar nicht unbedingt eine Führungskraft sein, sondern das können zum Beispiel auch ja, Mitarbeiter sein, Teamkollegen, die einfach so dieses Daily Business erleben. Die wissen, was genau bietet eigentlich das Unternehmen an, wofür stehen sie und eben auch das, die täglichen Arbeitsbedingungen erleben. Und da natürlich ganz viel darüber sagen können, was heißt das denn eigentlich für das Unternehmen zu arbeiten? Wie läuft so ein Projekt dort üblicherweise? Also da auch ganz, ganz viele Insights einfach geben können. Auch später dann in Richtung der Akzeptanz innerhalb des Unternehmens ist es ganz wichtig, wenn da auch wirklich so eine Kampagne von internen Kräften entwickelt wurde. Ich habe es zum Beispiel auch mal in einem Projekt erlebt, dass da ganz tolle Werte von der Mutter, vom Mutterkonzern vorgegeben wurden, die ganz toll klangen erst einmal, aber intern hat es keiner verstanden. Wo auch die Werte meines Wissens nach von der Agentur entwickelt wurden, ohne das Mitwirken der Mitarbeiter. Und die haben es dann, so wie es so klassisch ist, in der großen, tollen Rollout-Kampagne dann präsentiert bekommen. Und es gab viele fragende Gesichter, weil die sich einfach damit nicht identifizieren konnten und es auch einfach nicht verstanden haben. Und deshalb würde ich immer empfehlen, so ein Employer Branding Projekt auf jeden Fall auch mit internen Kräften zu machen. Ganz, ganz wichtig. Dann sollte es auch das neben dem Kernteam auch schon mal weitergeguckt werden, wer könnte denn dann auch später intern zu einem Markenbotschafter werden oder so einem Change Agent. Also wer trägt dann am Ende das weiter in die Organisation? Weil das Wichtige ist dabei, dass es wirklich auch authentisch ist, dass auch die Mitarbeitenden sich dort wiederfinden in dem, was dann dort entwickelt wird, in der Kernaussage über den Arbeitgeber. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt auch, dass es ungünstig ist, wenn irgendwo ein ganz, ganz toller Arbeitgeber-Claim steht und jemand liest den und sagt, oh, das klingt ja toll, da würde ich auch gerne arbeiten und dann im nächsten Schritt feststellt, ach, da wird über meinen Arbeitgeber gesprochen, wusste ich ja gar nicht, dass wir so toll sind. Das wird dann wirklich schwierig, wenn dann die eigenen Mitarbeiter selber darüber schmunzeln und sagen, ja, ja, mehr Schein als Sein. Das ist wirklich sehr ungünstig. Deshalb sollten dort auf jeden Fall die Mitarbeiter mitwirken und auch das Ganze verstehen und dann eben auch nach draußen tragen und in die Welt tragen. Also gerade so in Richtung Mitarbeiterempfehlung, das ist natürlich immer das Beste, wenn Mitarbeiter selber in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für ihr Unternehmen werben, weil sie davon überzeugt sind und dahinter stehen und sagen, hey, tolles Unternehmen, tolle Werte, hinter denen ich 100% stehe und dann auf einer Party vielleicht den zukünftigen neuen Kollegen akquirieren und begeistern. Und das ist im Hinblick auf Kosten für das Unternehmen natürlich ein Traum. Ja, also von daher die Entscheidung, wer wirkt eigentlich intern mit, sowohl eben als Kernteam, als auch langfristig dann später in der Umsetzung, wer kann dort dann noch mit unterstützen. Und da muss auch natürlich die Frage gestellt werden, wie sieht es eigentlich aus mit Ressourcen und Budget? Wie viele Ressourcen gibt es grundsätzlich eben in Form von Arbeitskraft zum Beispiel? Oder auch, was gibt es auch vielleicht schon intern an Materialien, die genutzt werden können? Gibt es schon Image-Videos, die vielleicht einfach nochmal neu aufgesetzt werden können? Und aber eben auch, wie viel Budget wird denn dafür auch freigeschaufelt? Denn das ist schon ein Unterschied, ob man 10.000 Euro investieren kann oder 50.000. Gerade auch im Hinblick darauf, ob man eben mit externen Kräften arbeitet oder aus eigener Kraft alles stemmen will, was natürlich dann auch wiederum mehr Zeit kostet. Also nur weil man weniger Ausgaben hat, heißt es nicht gleichzeitig, dass es dann auch günstiger wird. Das gilt es eben auch zu berechnen. Und ganz, ganz wichtig, tatsächlich auch hier in der Vorphase auch schon nochmal zu klären, inwieweit ist dort auch das Management an Bord. Sowohl eben in der Freigabe von Budget und Vertrauen, aber auch in der Bereitschaft, gegebenenfalls auch wirklich hinzugucken, wenn dort kritische Punkte vielleicht auch hochkommen. So, das war ja auch schon mal Thema, dass ein Employer Branding Projekt auch häufig ein Change Projekt initiieren kann, weil man einfach dort sehr intensiv nach drin schaut, man führt Interviews, man führt Befragungen durch und da natürlich dann auch Hinweise bekommt, glücklicherweise auf Dinge, die ganz toll sind, die klasse sind, die man nach außen geben kann und sollte, aber genauso auch auf Sachen, die vielleicht nicht so optimal sind. Und da muss sich einfach das Management auch tief in die Augen schauen und sagen, sind wir bereit, zum einen dahin zu gucken, und auch bereit, dort gegebenenfalls auch vielleicht strukturelle Veränderungen vorzunehmen, Oder sehen wir Employer Branding als, wir stellen einen Obstkorb hin und haben eine Mitgliedschaft im Sportverein, was auch schon toll ist. Also ich weiß auch, dass von vielen Unternehmen, die eine Weihnachtsfeier sieht dann so aus, dass dort die Mitarbeitern Nudelsalat alle mitbringen und Kuchen. Ja, und dann dort im Pausenraum gemeinsam zusammensitzen, also wo gar nichts investiert wird. Von daher möchte ich das auch gar nicht despektierlich meinen, im Sinne von, ach naja, ist ja nur ein Obstkorb. Nur ich glaube, wenn man wirklich eine große Veränderung möchte, dann wird es nicht mit dem Obstkorb getan sein, sondern da muss man tatsächlich auch an Kulturthemen ran. Also wie kommunizieren wir, wie geben wir uns Feedback, wie gehen wir mit Entscheidungen um, wie gehen wir auch mit Verantwortung um. Also inwieweit haben wir hier in der Führung Micromanagement, wo die Führungskraft selber auch angehalten wird, die Mitarbeiter genau zu kontrollieren, oder wo wird auch vielleicht Freiraum gelassen. Also auch dort ja so eine gewisse Bereitschaft auch seitens des Managements und der Führungskräfte auch sich unternehmerisch zu verändern, also auch die Kultur zu verändern. Ja, und wenn das alles soweit geklärt ist, dann gibt es ein Kickoff. Jedes Projekt sollte immer mit einem Kickoff starten. Da kommt das gesamte Kernteam zusammen und auch das Management und eben auch externe Partner, wenn die denn dort mit an Bord sind. Und ja, das Management sollte an der Stelle dann auch schon mal ein paar Worte dazu verlieren, warum es dieses Projekt eigentlich gibt aus ihrer Sicht. Und auch nochmal betonen, dass sie auch hinter diesem Projekt stehen. Weil gerade wenn dort auch Mitarbeiter aus dem Unternehmen sitzen, die sonst vielleicht wenig Berührungspunkte mit dem Management haben, ist da auch so eine gewisse Vorsicht, dass sie auch sagen, darf ich das denn überhaupt? Darf ich hier mich so hervortun und so vorpreschen? Also, dass das Management auch den Projektmitarbeitern wirklich ein Mandat dafür gibt, dass sie mitwirken dürfen, dass sie auch vielleicht kritische Fragen stellen dürfen und dass ihre Impulse und Ideen sehr willkommen und begrüßt sind. Das finde ich ganz wichtig, da auch nochmal so diese Bereitschaft auch zu signalisieren. Und ja, eben das Management sagt auch nochmal, warum das Ganze gemacht werden soll und auch vielleicht, welches Ziel es auch selber damit verfolgt, welches Zielbild, was damit erreicht werden soll. Soll mehr Mitarbeiter angesprochen werden oder anders, sollen mehr Bewerber angesprochen werden? Sollen sich die Mitarbeiter wohlfühlen? Worum geht es dem Management eigentlich dabei? Dann natürlich auch, dass sich das Kernteam und die externen Berater dort auch nochmal kennenlernen und einfach einen Laufplan festlegen. Da gibt es ja auch verschiedene Projektmanagement-Verfahren. Einmal so das klassische Projektmanagement mit dem Wasserfallmodell oder auch jetzt sehr en vogue und beliebt das agile Projektmanagement. So, aber auf das Projektmanagement möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern euch eher globaler nochmal mitnehmen auf einen Ritt durch die einzelnen Employer Branding Projektphasen. Also wir haben hier die Vorphase jetzt abgeschlossen mit dem Kickoff und dann geht es in die Analyse. Da noch einmal der dringende Appell, holt euch da, wenn es irgendwie möglich ist, externe Kräfte dazu, weil auch gerade wenn es dort vielleicht kritische Stimmen gibt in Befragungen, dann ist es auch immer ganz sinnvoll, wenn man dort einen Blitzableiter hat. Weil bedenkt, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus HR oder Marketing kommt, ihr seid eben weiterhin auch in einem Unternehmen beschäftigt und ja, ihr habt das Mandat, aber es ist doch manchmal einfacher, dass jemand Externes die unangenehmen Fragen stellt. So, das einfach nur mal als mein Tipp und mein Rat. Holt euch da Unterstützung, soweit das natürlich im Budget auch dann möglich ist. Am Ende spart ihr dann diese Kosten wiederum, weil es einfach schneller geht und weil ihr vielleicht Lernkurven, die ihr dann dort dreht, euch sparen könnt, weil jemand das dann durchführt, der da einfach auch mehr Erfahrung hat und auch die Kompetenz dann entsprechend mitbringt. Ja, in der Analysephase werden zum Beispiel Vollbefragungen durchgeführt. Das kann sein, dass alle Mitarbeiter gefragt werden zu verschiedenen Fragestellungen, sowas wie, welche Werte vertreten wir? Was macht es aus, in unserem Unternehmen zu arbeiten? Wie ist die Führung? Kann auch eine offene Frage sein, so in Richtung, wenn du einem Freund das Unternehmen beschreiben solltest, was wären die 5 Worte, die du dafür wählen würdest? Oder mit Bildern beschreiben lassen. Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Es gibt aber auch zum Beispiel standardisierte Befragungen, den Cultural Fit Index zum Beispiel, wo man die Unternehmenskultur messen kann. Also ist es eher eine moderne Unternehmenskultur oder eher eine traditionelle Unternehmenskultur und sich dort dann eben schon mal einordnen kann. Es können auch Tiefeninterviews oder vertiefende Interviews stattfinden, zum Beispiel mit den Führungskräften der einzelnen Abteilungen. Oder aber was ich noch eigentlich noch spannender finde, ist mit verschiedenen Zielgruppen dort vertiefende Interviews zu führen, eben aus zum einen aus den Fachabteilungen. Das finde ich wichtig, dass da jede Abteilung auch abgedeckt ist, weil jemand, der im Vertrieb arbeitet, wird ein Unternehmen anders wahrnehmen als jemand, der als Labormitarbeiter zum Beispiel in der Analytik arbeitet. Könnte ich mir vorstellen, dass es dort unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und am Ende kann man daraus dann eben ein vollständiges Bild bauen. Es empfiehlt sich aber auch, unterschiedliche Altersgruppen zum Beispiel zu befragen. So, wie sieht jemand, der hier als Student arbeitet, das Unternehmen oder als Azubi? Wie sieht jemand das Unternehmen, der schon seit 20 Jahren dabei ist? Aber auch sowas wie Neustarter. Jemand, also einfach eine Gruppe zu bilden mit Leuten, die seit einem halben Jahr zum Beispiel dabei sind. Und die mal zu befragen, so, hey, warum habt ihr euch für das Unternehmen entschieden? Und was zeichnet das Unternehmen aus? Und wie habt ihr das jetzt im letzten halben Jahr empfunden? Also wurde das Versprechen, das am Eingang gemacht wurde im Recruiting, auch wirklich jetzt in 6 Monaten gehalten? Oder gilt es da nochmal etwas nachzujustieren? Man kann zum Beispiel auch Workshops machen, das ist auch immer sehr spannend. Da braucht es allerdings auch Vertrauen, das ist auch wichtig. Also das kriegt man recht schnell mit auch, wie so ein Unternehmen tickt. Also ob die dort sehr, sehr offen sind und bereit sind, eben auch in einer größeren Gruppe zu diskutieren und Meinungen zu sagen. Oder ob die Mitarbeiter dann auch ganz froh sind, wenn sie anonymisiert ihre Meinung abgeben können. Und ja, so ein Workshop kann dann zum Beispiel sein, eine Fishbowl, dass dann dort gemeinsam diskutiert wird über ein Thema, über Werte zum Beispiel oder über, wie läuft eigentlich das Onboarding bei uns, wo man einfach sehr viel Meinung in kurzer Zeit mitbekommt. Das Ganze muss dann natürlich auch moderiert werden, ganz wichtig, und auch irgendwo dokumentiert werden. Also, dass am Ende wirklich auch ein handfestes Ergebnis dann dabei rauskommt. Ja, und dann aus den Ergebnissen der Analyse wird anschließend die Strategie, wie das Employer Branding weiter fortgesetzt wird, festgelegt und eben auch das Kommunikations- und das Kreativkonzept. Klingt erstmal sehr abstrakt, was denn da so hintersteckt. Beim Kommunikationskonzept geht es eben genau um die Kommunikation, also um das Wie. Wie möchte ich zukünftig unsere Message rüberbringen? Also wirklich ganz konkret, wie ist unsere Tonalität? Duzen wir oder siezen wir? Was passt zu unserem Unternehmen? Häufig sehe ich auch sehr spannend, dass Stellenanzeigen sehr hip und lässig auf Du geschrieben sind und dann im Bewerbungsprozess, zack, kriegst du eine Eingangsbestätigung mit einem Sie. Das ist schon so ein Bruch in der Kommunikation, weil du bewirbst dich, weil du denkst, ach ja, das ist ein offenes, modernes, junges Unternehmen oder hast du eine sehr tradierte Sprache. Das heißt, da hast du dann schon mal kein stringentes Bild mehr in der Wahrnehmung. Ja, das heißt, wie wird etwas kommuniziert? Was ist auch unser Claim, also unser EVP? Ich habe ja in der letzten Folge schon mal beschrieben, EVP ist das Employer Value Proposition, also Arbeitgeber-Nutzen-Versprechen. Welchen Nutzen habe ich als Arbeitnehmer, wenn ich meine Arbeitsleistung zur Verfügung stelle? Also natürlich einmal das Gehalt, aber eben auch noch alles andere drumherum. Sowas wie, welche Kultur erwartet mich? Welche Benefits habe ich? Wie viel Gestaltungsfreiraum habe ich? Wie viel Flexibilität habe ich? Wird mir Homeoffice angeboten, mobiles Arbeiten? Oder sitze ich am Ende dann doch nur im Büro und darf kein Homeoffice machen oder nur in Ausnahmefällen? Also sowas sollte man eben dann auch schon wirklich realistisch abbilden. Also es ist auch vollkommen legitim, wenn ein Unternehmen sagt, nein, unsere Geschäftsprozesse sehen es vor, dass Leute im Büro sind zum Beispiel oder auch am Fließband stehen. Das kann man natürlich nicht einfach mit nach Hause nehmen, aber das muss eben auch dann realistisch kommuniziert werden, damit am Ende man dann nicht enttäuscht ist, wenn man seine Arbeitsleistung gibt, eine gewisse Erwartungshaltung hat und dann wird das nicht erfüllt, weil nichts ist schlimmer als enttäuschte Erwartungen. Wenn jemand mit einer neutralen Erwartungshaltung reingeht, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen, dann kann man im Zweifelsfall nur gewinnen. Aber wenn Bewerber eben eintreten ins Unternehmen als neue Mitarbeiter mit riesengroßen Erwartungen, weil sie denken, das ist dort jetzt das Eldorado und Garten Eden, und stellen dann fest, nee, so wie es versprochen wurde, eben doch nicht, sondern sehr staubiges Umfeld. Ja, dann sind die Leute eben auch sehr schnell wieder weg. Also eben die Frage, wie kommuniziert man etwas, welche Worte nutzt man, welche Bildsprache nutzt man dafür? Hat man zum Beispiel auch gewisse Geschichten, die man dort erzählen möchte? Auch dafür empfiehlt es sich, dass man Interviews führt, weil Mitarbeiter dort Anekdoten erzählen. Die erzählen, wie es so war, die ersten 2 Monate im Unternehmen, oder als sie dann mit dem Manager am Tisch saßen und das erst 10 Minuten später gemerkt haben, weil der einfach so gar nicht typisch Manager aufgetreten ist, sondern sehr nahbar war, und dann auf einmal feststellten bei der Frage, ja, was machst denn du hier eigentlich? Och, ich leite den Laden. Habe ich auch schon mal gehört, diese Anekdote. Und solche Geschichten, die erzählen die Leute. Ich habe solche Geschichten auch als Recruiterin super gerne erzählt, weil das waren wirklich die Geschichten, die am Ende die Leute berührt haben. Wenn ich erzählt habe, was wir getan haben, um Mitarbeiter zu fördern, oder wie jemand, der eigentlich auf den ersten Blick nicht so passte oder nicht so qualifiziert war, wie man den dann im Unternehmen aufgebaut hat. Und sowas konnte ich eben wirklich mit Inbrunst erzählen, weil ich selber erlebt habe und selber absolut überzeugt war von dem Unternehmen und da hundertprozentig dahinter stand. Und die Leute haben nach den Telefoninterviews dann gesagt, wow, das klingt so toll, wie sie vom Unternehmen sprechen, eben weil ich davon überzeugt war durch genau diese Geschichten. Oder eben auch Unternehmen, die während der Corona-Zeit dann zum Beispiel gesagt haben, so pass auf, du bekommst dein volles Gehalt, aber ich sehe, du arbeitest nachts. Das ist nicht förderlich für die Gesundheit und am Ende auch nicht für die Produktivität. Du bekommst dein Gehalt weiterhin, aber kümmere dich erstmal um das Homeschooling deiner 4 Kinder. Weil wir wissen, das geht jetzt gerade nicht. Und das sind die Geschichten, die am Ende erzählt werden. Sowas berührt die Menschen, weil es von Mensch zu Mensch ist. Und das ist natürlich wirklich ein Sechser im Lotto, wenn man solche Geschichten hat, die man dann wiederum ja auch erzählen kann. Die man, dann wird so ein EVP auch greifbar. Also wenn man zum Beispiel sagt, ein EVP von BMW ist mit Leidenschaft, also was in der Richtung. Und dann stellt man sich da so wirklich Ingenieure vor, die leidenschaftlich da basteln und entwickeln, und kann sich das so richtig gut vorstellen. Und dann ist es natürlich super, wenn man dort dann auch leidenschaftliche Geschichten erzählen kann, wo die Leute mit Leidenschaft den Prototypen entwickelt haben. Und das ist einfach viel, viel greifbarer, als wenn es einfach nur so, ja, Worte sind, die aber nicht emotional aufgeladen sind. Also schaut dort auch immer bei der Kommunikation danach, welche Geschichten könnt ihr erzählen. Also werdet zum Storyteller, weil Stories berühren Menschen und Stories überzeugen Menschen. Definitiv mehr als Zahlen, Daten, Fakten, weil das berührt uns nicht emotional. Dann auch das Kreativkonzept, wo es um die Bildsprache geht. Also welchen Symbolen arbeiten wir zum Beispiel, oder wie sieht dann am Ende unsere Kampagne aus? Also arbeiten wir zum Beispiel mit Testimonials aus dem Unternehmen? Wollen wir dann dort die Frau Müller aus der Buchhaltung mal zu Wort kommen lassen und die Auszubildende aus der Marketingabteilung oder den Praktikanten, der eine Umschulung gemacht hat und dort jetzt nochmal eine Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln, oder eben auch eine Führungskraft, die seit 20 Jahren im Unternehmen ist und davon berichten kann, wie so der Werdegang dort ist und warum sie nach 20 Jahren immer noch begeistert ist. Also so dem Unternehmen und der Kampagne Gesichter zu geben, ist immer noch, glaube ich, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass sich das mit den Testimonials weiterhin halten wird, weil das ist eben auch das, was die Leute da draußen interessiert. Die Menschen da drin, und kann ich mich mit denen identifizieren? Gerade sowas baut ja auch Hürden ab. Wenn man eben sieht, das ist hier die Frau Müller, ist so wie du und ich, die ist ganz normal und kocht am Ende auch nur mit Wasser, senkt natürlich auch die Hemmschwelle zu sagen, oh, kann ich mich dort bewerben? Traue ich mich das überhaupt? Oder arbeiten da nur Übermenschen? Deswegen dort mit Gesichtern rauszugehen, ist immer eine sehr, sehr schöne Kampagne. Es gibt aber auch Unternehmen, die zum Beispiel viel mit Strichmännchen arbeiten, mit grafischen Symbolen, also auch so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr eine bestimmte Marke seht. Weiß-blau, da denke ich zum Beispiel sofort an Nivea. Einfach so bestimmte Farben, mit denen ihr arbeitet. Oder ob ihr mit Wellenlinien arbeitet, eure Flyer oder eure Karriereseite. Irgendwo immer wieder bestimmte Wellensymbole sich wiederfinden, sodass man eine Broschüre aufschlägt und hat dann dort eine Seite mit einer Werbeanzeige, eine Stellenanzeige und sieht sofort, ach hier, diese Welle, das kenne ich doch vom Unternehmen. Also, dass man sofort, ohne es wirklich kognitiv verarbeitet zu haben, man sieht ein Symbol, man sieht eine Farbe, man sieht ein Muster und weiß sofort, ah, das ist dieses Unternehmen. Also dieses Unverwechselbare. Im Marketing heißt das ja Unique Selling Proposition. Also dieses, was ist wirklich mein Alleinstellungsmerkmal? Wodurch erkennt man mich und grenzt sich ab von den anderen Unternehmen, also von der Konkurrenz? Und auch hier an der Stelle ganz wichtig, spielt das auch nach innen. Bevor ihr es nach außen ausrollt, immer nach innen spiegeln, was ihr euch dort so überlegt habt. Also auch hier ganz wichtig, schlimmster Fall wäre, wenn eure Mitarbeiter morgens in der Bahn sitzen und sehen dann da irgendwo ein großes Plakat von euch als Arbeitgeber und wussten gar nicht, dass es da so eine Kampagne gibt. Oder wussten gar nicht, dass es jetzt diese Werte gibt. Auch so ein Klassiker, dass dann da eben so Werte durch eine Agentur entwickelt werden und dann kommen die einfach an die Wand und es weiß irgendwie gar keiner und es kann überhaupt gar keiner was mit anfangen und sagt, diese Werte, das passt aber überhaupt nicht und da finde ich mich überhaupt nicht wieder. Ich finde zum Beispiel so eine Flurwoche ganz schön. Ich nenne es jetzt einfach mal Flurwoche, wo die Werte zum Beispiel ausgehängt werden und die Mitarbeiter können einfach mal durchgehen. Also die hängen dann an Flipcharts und die Mitarbeiter können einfach mal durchgehen und ihre Gedanken zu hinterlassen. Oder einfach ein Smiley draufkleben im Sinne von, ja, finde ich mich wieder, finde ich gut oder seltsam, weiß ich nicht, was du damit meinst. Und darüber kriegt er ja auch schon ganz viel Feedback. Passt das? Also ist hier wirklich das Innere richtig abgebildet oder ist das hier jetzt irgendwie künstlich aufobtruiert? Und ihr habt da auch wiederum das Commitment, dass die Mitarbeiter sich mitgenommen fühlen und das Gefühl haben, oh ja, ich konnte hier wirklich mitreden, meine Meinung sagen. Und wenn sie dann später die Werte sehen, sagen sie stolz, ja, da habe ich auch mitgewirkt. Da stehe ich auch hinter. Damit habt ihr auf jeden Fall schon richtig, richtig viel gewonnen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn ihr eine Unternehmensvision und Unternehmenswerte entwickelt, stellt ihr auch nochmal dann zur Diskussion. Ich glaube, ich würde nicht unbedingt nochmal die ganz große Schleife drehen und nochmal eine Befragung dazu machen, weil dann habt ihr am Ende wieder 200 Meinungen, die auseinandergehen. Aber wenn ihr euch dort schon mal auf gewisse Kernwerte geeinigt habt, dann das nochmal dort in die Organisation zurückspielen und nochmal wirklich die Bestätigung abholen. Passt soweit, wollen wir mit rausgehen, können wir uns mit identifizieren. Ja, auch genauso das Kreativkonzept, auch so eine Flurwoche abzuhalten, wo einfach mal das Layout zum Beispiel präsentiert wird mit der Frage so, wie gefällt euch das, passt das zu uns oder ist das vielleicht zu hip, zu cool, stellen wir gerade was anderes dar, als wir sind oder auch Jingles, also Werbeclaims, EVP, also das Arbeitgebernutzen, Versprechen, wird das eingehalten? Tatsächlich, also ich würde es auch so machen, dass die Leute da einfach auch hingehen können, wann sie gerade Zeit und Lust haben und dann auch anonymisiert dort ihr Feedback hinterlegen können, einfach mit Post-its daneben kleben können und da vielleicht auch nochmal sagen, ja, ich würde es vielleicht auch nochmal so und so formulieren oder finde ich super, kann ja auch sein, Daumen hoch, ist ja auch schon mal eine tolle Bestätigung. Und was auch nochmal ein netter Hack ist, fordert die Leute auf, dazu Geschichten zu schreiben. Also fragt sie, wenn es um die Werte geht, wie hast du denn diesen Wert hier erlebt? Wie wurde dieser Wert umgesetzt und gelebt? Weil, netter Nebeneffekt, ihr habt hinterher dann für eure Kampagne richtig gute Geschichten, die ihr eben weitererzählen könnt von den Mitarbeitern selbst und müsst euch die nicht selber ausdenken, sondern könnt wirklich lebensecht und hautnah Geschichten erzählen. Ja, dann wird das Ganze umgesetzt. An der Stelle kann es auch hilfreich sein, wenn ihr eben selber kein Marketing habt oder aber das Marketing nicht die Kapazität hat, um dort so eine große Kampagne aufzusetzen, da würde ich euch dann auch empfehlen, mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten, weil die sind einfach wirklich pfiffig, haben nochmal ganz andere Ideen, ganz kreativ. Ihr müsst da natürlich auch als Kernteam darauf achten, passt das wieder? Oder weil Marketingagenturen eben auch ganz gerne mal sehr kreativ werden. Und man guckt sich das an, schaut, sagt, ja, sieht gut aus, aber was genau meinst du jetzt damit? Dort auch ganz klares Briefing aus der Analysephase, was ist uns wichtig, wofür wollen wir stehen? Und daraus kann dann die Marketingagentur eben wirklich eine tolle Kampagne entwickeln, dann tolle Broschüren entwickeln zum Beispiel, die später auch dann verschickt werden können an Bewerber. Und da sind wir dann auch schon mitten in der Umsetzungsphase, wo das Kreativkonzept tatsächlich umgesetzt wird. In Form von Stellenanzeigen, die geschrieben werden, in Form von Imagevideos, die gedreht werden, von Fotoshootings, die gemacht werden, um die Homepage und die Karriereseite zum Beispiel mit Bildern aus dem Unternehmen zu ergänzen oder ja, zum Leben zu erwecken. Natürlich auch ganz wichtig Social Media. Sowas wird auch festgelegt im Kommunikationskonzept, auf welchen Kanälen wollen wir eigentlich präsent sein, weil nicht jeder Kanal passt auch zu jedem Unternehmen. Ich würde sagen, Facebook ist mittlerweile eher weniger, gerade jetzt zum Beispiel bei der Generation Z ist Facebook zum Beispiel überhaupt gar kein Thema mehr, sondern die sind jetzt alle vielleicht auch bei Instagram, aber vor allem bei TikTok unterwegs, und sich da eben auch zu überlegen, welche Kampagne fahren wir denn auf welchem Kanal und über welchen Kanal wollen wir welche Zielgruppe ansprechen. Das ist ganz elementar, auch wenn man sich Gedanken darüber macht, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe und wie spreche ich die an? Kann ich für alle übergreifend mit der Gießkanne das gleiche Wording benutzen oder habe ich vielleicht unterschiedliche Kampagnen, je nachdem, ob ich jetzt die Berufserfahrenen ansprechen möchte oder ob ich die Schulabsolventen oder Hochschulabsolventen anspreche. Da wird mit Sicherheit eine andere Bildsprache ziehen und auch andere Versprechen, die dort vielleicht gemacht werden, wichtig sind. Also deshalb da auch im Vorfeld der Analysephase tatsächlich auch unterschiedliche Zielgruppen innerhalb des Unternehmens zu befragen, macht da auf jeden Fall Sinn, um dann eben später wiederum beim Ausgang, also wenn man nach außen geht, dann auch die Zielgruppe ganz genau dort trifft, was die Leute wirklich interessiert, was die bewegt und wovon sie sich auch angesprochen fühlen. Was ist so der typische Jugendslang zum Beispiel? Kann man das aufnehmen oder wird es dann auch lächerlich? Also es muss natürlich auch immer zum Unternehmen passen. Ganz wichtig. Ja, und das ist so die Kommunikation nach außen und aber auch nach innen darf die Kommunikation nicht abreißen. Also auch hier kontinuierlich das Unternehmen und die Mitarbeitenden zu informieren über den Projektverlauf. Eben am Anfang, bevor das Projekt losgeht, mit so, wir wollen jetzt hier was starten, wir initiieren jetzt ein Projekt, dann kurz einen Einblick ins Kickoff zum Beispiel, wer ist jetzt eigentlich mit dabei in dem Team, wen kann man auch ansprechen, wenn einen das Thema interessiert und dann zwischendurch immer mal wieder kleine Einblicke ins Projekt geben. Wo stehen wir aktuell? Was ist unser Ziel? Woran arbeiten wir gerade ganz konkret? Wenn ihr sowas habt, dann dort zum Beispiel das Intranet nutzen, einen kleinen Erfahrungsbericht, ein kleines Video einstellen oder Firmenveranstaltungen, sowas wie Jahresauftaktveranstaltungen oder das Sommerfest, da vielleicht einen kleinen Slot reservieren, sodass wirklich über die Projektlaufzeit immer wieder auch das ein ganz, ganz, ganz fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation ist. Sei es eben kurzes Update in der Firma, im Intranet oder eben auch auf Veranstaltungen, wo dann auch Raum ist für Austausch. Also das sollte auch unbedingt noch festgehalten werden in einem Kommunikationskonzept und dann auch im Vorfeld schon umgesetzt werden und spätestens dann auch in der Umsetzungsphase dann auch kommuniziert werden. Also dass auch dort dann eben an die Mitarbeiter kommuniziert wird, was jetzt umgesetzt wird und wie man dort weiter vorgeht. Weil eben, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie werden abgehängt, dann ist das ungefähr der schlechteste Output, der dabei rauskommen kann. Und das ist auch nochmal das Stichwort. Ich hatte es ja eingangs auch schon mal angedeutet, dass so ein Employer Branding Projekt durchaus auch ein Change-Projekt werden kann. Spätestens dann eben, wenn man in den Interviews auch an Stolpersteine kommt. Wenn dort Themen angesprochen werden, die vielleicht nicht so gut laufen, wie eben, dass die Mitarbeiter sich kontrolliert fühlen oder dass die Abteilungsgrenzen zu starr sind oder dass es vielleicht in so manchen Bereichen mit der Führung hapert. Also da können ja wirklich auch sehr kritische Punkte kommen und die sollten unbedingt aufgegriffen werden. Spätestens in der Strategiephase sollte das auf jeden Fall mit berücksichtigt werden, dass dafür eben auch Budget mit eingeplant wird, dass es dort Maßnahmen gibt, zum Beispiel in Form von Workshops, von Führungskräftetrainings, wo man vielleicht auch nochmal über so Themen spricht wie Vertrauen, Führung auf Distanz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema jetzt in der aktuellen Zeit, weil Führungskräfte das ja auch ganz anders gelernt haben. Also woher sollen die das auf einmal selber wissen, wie das geht? Klar gibt es auch viele Führungskräfte, die das intuitiv richtig machen, aber ich erlebe eben auch viele Führungskräfte, die da wirklich auch am Schwimmen sind. Also so aus diesem, da den Mittelweg zu finden zwischen, ich lasse viel Freiraum, ich vertraue und gleichzeitig aber auch das eigene Kontrollbedürfnis befriedigt zu haben, weil Führungskräfte müssen ja am Ende auch reporten. Wie sieht's aus bei mir? Wie erfolgreich ist mein Team? Und da sollte man auf jeden Fall auch die Führungskräfte nicht alleine lassen damit, sondern sowas dann zum Beispiel in Führungskräfte-Workshops aufnehmen oder auch in Einzelcoachings zum Beispiel. Oder auch wenn man mitbekommt, dass es in manchen Bereichen knatscht, dort dann vielleicht Teamentwicklungsworkshops aufzusetzen oder auch übergreifende Abteilungsworkshops, wenn man merkt, die Kommunikation läuft nicht so richtig oder dass die Buchhaltung und das Controlling sind sich spinnefeind, da mal hinzuschauen, woran liegt denn das eigentlich und das eben aufzugreifen und dann daran ganz aktiv zu arbeiten. Denn wenn Mitarbeiter Missstände aufzeigen, und sagen, das stört sie und haben dann das Gefühl, es wird nicht umgesetzt oder es wird nicht gehört, dann ist das sehr, sehr, sehr frustrierend. Und damit hat man dann doppelt negativen Effekt. Deshalb würde ich immer auch empfehlen, gerade am Anfang, wenn man die Budgetplanung macht, sich eben auch ein gewisses Budget für so etwas freizuhalten, wo man dann auch hier wieder optimalerweise mit externer Unterstützung durch Trainer und Coaches eben solche Workshops sich moderieren lässt zum Beispiel oder auch eine Mediation durchführt, wenn es da richtig knallt zwischen den Abteilungen. Weil das ist eine riesengroße Chance, dass dort Dinge hochgespült werden, die nicht gut laufen, woran man wirklich arbeiten kann. Das ist ein Geschenk, wenn man sowas bekommt. Das ist erstmal vielleicht nicht schön und so ein bisschen eine Katze gegen den Strich streicheln. Aber wenn man das tatsächlich auflösen kann, dann hat man einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Also von daher plant da auf jeden Fall in eurem Budget auch etwas dafür, für solche Dinge ein. Überhaupt das Thema Budget. Ich glaube, ja, es gibt so mehrere große Posten. Zum einen eben in der Analysephase, wo eben auch externe Unterstützung dann auch gegebenenfalls kosten könnte. Und je nachdem, wie umfangreich man diese Analysephase macht, kann es natürlich auch sehr schnell sehr teuer werden. Also gerade wenn ich eine Vollbefragung mache, plus noch vertiefende Interviews, plus vielleicht ein Cultural Fit mache, so dann läuft alleine diese Analysephase vielleicht 2-3 Monate und hat dann schon 2/3 des Budgets aufgefressen. Und hinterher, wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht, hat man zum Beispiel kein Geld mehr, um noch eine Marketingagentur für das Kommunikationskonzept zu beschäftigen oder eben einen Coach reinzuholen, der dann eine Teamentwicklung zum Beispiel moderiert. Also macht euch da im Vorfeld schon mal Gedanken, welches Budget habe ich eigentlich und wie will ich das auch verteilen? Und da solltet ihr irgendwann auch einen Partner dabei haben, wenn ihr das extern begleitet, der auch das Budget im Blick hat. Und auch da vielleicht auch dann euch berät, dahingehend zu sagen, wo kann ich vielleicht sinnvolle Abstriche machen, ohne wirklich einen Qualitätsverlust zu haben? Und wo ist es aber wirklich empfohlen, richtig Geld in die Hand zu nehmen? Stichwort Unternehmens-Image-Video zum Beispiel. Da sieht man einfach, ob jemand das gemacht hat, der da wirklich Ahnung von hat. der sich mit Schnittführung auskennt, der sich mit Dramaturgie auskennt. Also da würde sich wirklich, da würde ich sagen, wenn du ein Image-Video machen lässt, dann wirklich richtig. Da zählt wirklich Qualität. Und sowas einfach sich da im Vorfeld schon zu überlegen, wofür möchte ich auch Geld ausgeben und was ist mir wichtig und wo kann man auch vielleicht Dinge aus eigener Kraft lösen, eben aber auch unter dem Bewusstsein, dass es dann im Zweifelsfall einfach länger dauert. Also man hat dann natürlich indirekte Kosten. Ja, aber ich glaube, über das Budget können wir wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge machen. Ja, dann haben wir das entsprechend umgesetzt. Wir haben unsere Werte kommuniziert. Wir haben unser Kommunikationskonzept nach innen kommuniziert. Wir haben ein Konzept dahingehend, auf welchen Kanälen wir kommunizieren und wie wir kommunizieren und auch was wir kommunizieren. Das haben wir ja im Kreativkonzept festgelegt. Mit welchen Bildern arbeiten wir, mit welchen Videos arbeiten wir, welche Geschichten erzählen wir. Ja, und haben das Ganze wunderbar alles umgesetzt, es läuft. Dann natürlich die Frage, was hat denn das Ganze jetzt gebracht? Weil es ist ja schön, wenn sowas irgendwie in der Welt ist, aber am Ende, spätestens das Management wird fragen, so, jetzt habe ich Summe X investiert und was habe ich denn jetzt davon? Und da sind Kennzahlen ganz, ganz elementar. Die sollte man natürlich auch schon vor dem Projektstart ermitteln, um einfach hinterher eine Vorher-Nachher-Analyse durchführen zu können und wirklich sagen zu können, so, unsere Kampagne hatte tatsächlich eine Wirkung oder unser Projekt hatte tatsächlich eine Wirkung, sei es sowas wie Bewerberrate. Habe ich mehr Bewerbungen bekommen in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Position zum Beispiel oder auch die Quantität der Bewerbung? Habe ich mehr passende Bewerber, was mir wiederum Zeit und Geld spart, weil ich nicht 10 Bewerbungsinterviews mit unpassenden Bewerbern führen muss, sondern nur noch 2 Bewerbergespräche mit richtigen Knallerkandidaten, die ich direkt einstellen kann. So, das ist natürlich ein riesengroßes Argument, wenn du sagst, so, ich bekomme einfach mehr Bewerbung und auch bessere Bewerbung. So, damit hat sich das auf jeden Fall schon erfüllt, was man dort dann gemacht hat. Eben auch Bekanntheitsgrad, da kann man zum Beispiel auch mit externen Instituten zusammenarbeiten, mit dem Trendins-Institut, die auch sowas gerne übernehmen und dann dort fragen, kennen sie eigentlich Unternehmen? Also ich habe das auch schon mal erlebt, jetzt bei Facebook zum Beispiel, dass ich da immer mal wieder Werbung eingespielt bekomme, kennen sie dieses Unternehmen? Und meistens kenne ich es tatsächlich nicht. So, aber sowas kann man natürlich nutzen, Social-Media-Kanäle oder eben auch Agenturen oder Marktforschungsinstitute, je nachdem, wie viel Geld man da auch in die Hand nehmen möchte, Stichwort Budget, das man investieren kann und möchte. Oder auch Weiterempfehlungsquote. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, die haben 20% ihrer Mitarbeiter über Weiterempfehlungen eingestellt. Und das sind tatsächlich die nachhaltigsten Einstellungen, weil man natürlich seinem Kumpel da jetzt kein faules Ei ins Nest legen möchte, sondern man empfiehlt jemandem ein Unternehmen nur dann, wenn man wirklich überzeugt ist von einem Unternehmen. Und gleichzeitig empfiehlt man auch nur Bewerber, von denen man überzeugt ist, dass die auch bleiben und dass die passen. Also wirklich eine Mitarbeiterempfehlung ist so der Sechser im Lotto für ein Unternehmen. Aber auch nach innen geschaut, wie ist es denn mit der Bleibedauer, mit der Fluktuation? Bleiben die Menschen länger. Man kann dort auch Zufriedenheitsbefragungen zum Beispiel durchführen, vorher und nachher, hat sich was geändert, sind die Leute zufrieden mit der Führung, sind die Leute zufrieden mit der Arbeitsplatzausstattung, mit der Kultur, mit der Kommunikation, mit dem Feedback, also auch dort würde ich so die Punkte aus der Mitarbeiterbefragung, die man in der Analysephase genutzt hat, dann eben auch später nochmal im Controlling nutzen. Da würde ich verschiedene Erhebungszeitpunkte empfehlen. Zum einen direkt nach Abschluss des Projektes und dann nochmal so ein Pulscheck 3 Monate oder spätestens 6 Monate danach, um einfach dort immer wieder auch dran zu bleiben und zu schauen, sind wir noch auf Spur, sind wir noch auf Kurs oder hat sich da was verändert und ist vor allem diese Veränderung auch nachhaltig? War das jetzt einfach nur so ein kleiner Projekteffekt, dass einfach die Leute das toll fanden, dass da jetzt irgendwie was passiert, dass da was in Bewegung gekommen ist, und haben deshalb dann in dem Moment ganz positiv geantwortet, dass sie den Arbeitgeber ganz toll finden? Oder ist es tatsächlich, dass sie langfristig nachhaltig von einem Unternehmen überzeugt sind? Oder aber vielleicht sind sie ja sogar auch enttäuscht. Vielleicht ist der Zufriedenheitsindex runtergegangen, weil eben mit diesem Projekt ganz große Erwartungen geweckt wurden. Die Leute hatten Hoffnung, dass sich etwas verändert und am Ende verändert sich nichts. Ja, man hat dann so eine gewisse Veränderungsmüdigkeit. Also das habe ich auch erlebt, dass so die typische Reaktion von Mitarbeitenden ist, ach, schon wieder ein Change-Projekt. Das sitzen wir jetzt mal ab und danach ist eh wieder alles so wie vorher. Das ist natürlich so der Worst Case, der passieren kann und das sollte definitiv nicht passieren. Dann sollte aber eben auch ein runder Abschluss sein, dass sich das Projektteam auch nochmal zusammensetzt und reflektiert, wie war eigentlich so unser Projekt, wie lief unsere Zusammenarbeit, was lief gut, was lief schlecht, was haben wir daraus auch gelernt, wo können wir beim nächsten Mal schneller, besser, anders sein, was sollten wir auf jeden Fall so beibehalten. Und dann gibt es genauso eben wie ein Kickoff am Anfang auch nochmal eine Projektabschlussveranstaltung, wo alle dabei sind, alle Beteiligten, eben das Management, das Kernteam, die externen Berater, wo man auch nochmal in der großen Runde reflektieren kann, auch nochmal festhält, was haben wir eigentlich erreicht, sich das Ganze auch nochmal visualisiert und klar macht, wirklich so die Meilensteine, die man erreicht hat, wo man gestartet ist und wo man jetzt am Ende dann steht. Und ganz wichtig, das Ganze auch zu feiern. Also sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, wir haben hier einen richtig guten Job gemacht. Sowas kann auch gerne dann mit einem Feierabendbier zum Beispiel verbunden werden oder einem Cocktail oder einem Essen. Das muss ja nicht unbedingt alkoholisch sein, sondern einfach dieses, ha, wir haben es geschafft. Wir haben hier echt ein dickes Brett gebohrt und wir haben es gemeinsam geschafft und wir feiern das jetzt mal. Das ist leider immer so etwas, was in einem Projekt ganz häufig hinten runterfällt. Nur dieser Abschluss, dieses wow, toll. Hurra, wir haben es geschafft, sondern das ist dann immer das, was so im Projektalltag untergeht, weil man dann einfach sofort wieder so in seinem Tagesgeschäft verhaftet ist oder auch die Externen dann auch ganz schnell wieder weg sind und im nächsten Projekt unterwegs. Und dann hat man so das Gefühl, irgendwie ist da immer noch was offen. Irgendwie ist da so ein Kreis nicht geschlossen, da ist noch so ein loses Ende, das da irgendwie so hinwabert. Und auch das Projektteam, also das innere Team da, muss auch aus dieser Verantwortung entlassen werden. Also es muss auch gesagt werden, vielen Dank, du hast es geschafft, so, weil sonst haben die immer das Gefühl, sie sind da immer noch in der Projektverantwortung. Was nicht heißt, dass sie natürlich weiterhin auch Markenbotschafter sein sollen, unbedingt. Also sie sollen sich weiterhin auch mit dem Employer Brand identifizieren und das nach außen tragen, aber sie sollen eben aus dieser Projektverantwortung entlassen werden mit einem Dankeschön und Schulterklopfen. Ja, und so ein Projekt ist ja dann irgendwann eben abgeschlossen, aber damit soll die Employer Branding Reise nicht abgeschlossen sein, sondern das Employer Branding Projekt ist im Prinzip so das Kickoff, die Initialzündung und wenn dann dort alles, ja, wenn so der Fahrplan steht, wenn der Rahmen steht, wenn Werte definiert sind, wenn so der grundlegende Kommunikationsstrategie feststeht, wenn die Geschichten geschrieben sind und die Gesichter ausgewählt sind, die das Unternehmen repräsentieren, ja, dann hat man erstmal wirklich was geschafft, dann hat man einen Meilenstein erreicht, aber es geht immer weiter. Also sich dann darauf auszuruhen, zu sagen, so, wir haben das jetzt einmal gemacht, reicht dann auch die nächsten 5 Jahre, das funktioniert nicht, weil sich das Unternehmen immer weiterentwickelt. Natürlich, ich glaube, wenn man in einem Unternehmen nach 3 Jahren mal wieder nach den Werten fragt, weiß ich nicht, ob dann immer wieder die gleichen rauskommen würden. Im Idealfall ja, aber ich glaube auch mit jedem Mitarbeiter, der neu ins Unternehmen kommt, verändert sich ein Unternehmen. Jeder Mitarbeiter prägt das Unternehmen. Also dort auch regelmäßig zu schauen, passt das noch? Ist das immer noch stimmig, das, was wir vor 3 Jahren entwickelt haben? Passt das noch zu unserem Unternehmen heute? Passen die Geschichten noch? Passen die Symbole, mit denen wir arbeiten, noch? Sind die Menschen überhaupt noch da, die wir mal irgendwann abgelichtet haben? Sind die überhaupt noch hier im Unternehmen, die wir da jetzt noch in der Broschüre drin haben? Da empfehle ich auch immer, wenn ihr Leute dafür nutzt, also Fotos jemand nutzt, dass ihr auch dann Nutzungserklärung unterschreiben lasst, die euch eben auch dann dort erlauben, diese Bilder auch über den Austritt hinaus zu benutzen. Auch das habe ich schon erlebt, dass dann eben komplette Broschüren, komplette Kampagnen leider in den Mülleimer gewandert sind, weil sie das nicht mehr nur weiter nutzen durften, weil dann Mitarbeiter, die vielleicht auch dann nicht so glücklich ausgetreten sind, dann sagen, nee, aber ich will jetzt hier nicht mehr mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht werden. Ja, dann hat man da leider eine ganze Menge Geld einfach durch den Reißwolf geschickt. Also klärt das im Vorfeld, wenn ihr Leute dort in eine Kampagne mit aufnehmt, die ablichtet, ob ihr das eben auch langfristig nutzen dürft, auch wenn die Leute selber nicht mehr im Unternehmen sind. Ganz, ganz wichtig. Und ja, eben durch das kontinuierliche weitere Monitoring, durch die Weiterentwicklung wird dann auch so ein Employer Branding Projekt irgendwann ein Employer Branding Prozess, der fest etabliert sein sollte im Unternehmensalltag, sei es jetzt eben in der HR-Abteilung oder in der Marketingabteilung oder gemeinsam verortet oder auch in einer eigenen Abteilung. Ich glaube, dass dort immer mehr Unternehmen auch wirklich für dieses Thema eine eigene Abteilung aufbauen, weil es einfach so, so wichtig ist und immer wichtiger wird. So, jetzt haben wir uns hier eine Stunde mit Employer Branding beschäftigt, mit dem Projekt. Ich finde das aber auch ganz wichtig, dass wir da einfach ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Bild davon haben, wie das Ganze eigentlich so abläuft, was so wichtige Meilensteine sind. Ich glaube, darüber kann man noch viel, viel mehr erzählen. Und wenn dich das interessiert, dann erzähle ich dazu auch gerne nochmal zu den einzelnen Phasen, noch vertiefend etwas in den nächsten Folgen. Ich glaube, jetzt so für das erste Bild ist das auf jeden Fall ganz wirkungsvoll. Was ich auf jeden Fall nochmal so zum Abschluss mitgeben möchte, ist, sucht euch Mitstreiter, sucht euch Supporter, habt das Management hinter euch, authentisch ist zu dem Innen. Und dass ihr dort eben übergreifend eine Botschaft sendet mit Wiedererkennungswert. Dass man ein Video von euch sieht oder Bilder von euch sieht oder den Claim und sofort sagt, ach, das ist doch das Unternehmen. Das ist das Ziel, dass ihr so wahrgenommen werdet im Markt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg auf diesem Weg, auf dieser Reise und freue mich da sehr über euer Feedback, wie ihr so das Employer Branding Thema erlebt.